NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt Sie Wolfgang Müller. Die Troika ist wieder in Athen, also die Prüfer von Europäischer Kommission und Zentralbank sowie dem Internationalen Währungsfonds. Und angeblich sind sie unzufrieden mit den griechischen Bemühungen. Zugleich wird in Brüssel weiter überlegt, ob und wie die Mittel aus dem Euro-Rettungsschirm reichen können, um eine noch tiefere Krise abzuwenden. Dazu gleich weitere Informationen und unser heutiger Kommentar. Außerdem berichten wir über das heftige Knirschen bei den Sondierungsgesprächen in Berlin für eine mögliche Koalition zwischen SPD und Grünen, über Vorwürfe, Bundesbildungsministerin Annette Schavan habe bei einer Romreise unzulässigerweise die Flugbereitschaft der Bundeswehr genutzt, über den Auftakt der Feiern zum Nordrhein-Westfalen-Tag und dem Tag der Deutschen Einheit und natürlich alles Wichtige vom Sport, unter anderem zu den Spielen der Fußball-Bundesliga. Griechenlands Ministerpräsident Papandreou und Finanzminister Venizelos haben ihren europäischen Kollegen in den letzten Tagen erneut feste Zusagen gemacht, was die wirtschaftlichen Bemühungen ihres Landes betrifft. Aber was sind diese Zusagen wert? Und werden sie tatsächlich in einer Weise eingehalten, dass man auf europäischer Ebene davon ausgehen kann, dass es mit Griechenland allmählich wieder aufwärts geht? Diese Fragen soll die sogenannte Troika prüfen, die zurzeit wieder in Athen ist. Kilian Pfeffer über Kontrollen und skeptische Fragen.
Die Finanzprüfer von EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds sind angeblich unzufrieden mit einem Teil der griechischen Sparpläne. Wie die regierungsnahe Zeitung Tanea berichtet, geht es dabei um die Pläne, Angestellte im öffentlichen Dienst zu entlassen. Die Troika bemängelt demnach, dass die Regierung lediglich ältere Staatsbedienstete kurz vor der Pensionierung in die sogenannte Arbeitsreserve versetzen wolle. Das bedeutet, dass diese Angestellten ein Jahr lang nur 60% ihres Gehaltes bekommen und arbeitslos werden, wenn sie während des Jahres keine neue Stelle finden. Laut Tanea betrachtet die Troika das als ein Frühverrentungsprogramm, das kaum Geld sparen würde. Die Troika selbst hat sich nicht geäußert. Außerdem befürchten offenbar sowohl Troika als auch Regierung eine Klagewelle der entlassenen Beamten auf Wiedereinstellung oder Entschädigung. Die griechische Verfassung sieht eigentlich vor, dass Beamte unkündbar sind. Die Regierung plant aber, das mit Hilfe eines Nebensatzes in der Verfassung zu umgehen. Der besagt, dass Beamte unkündbar seien, solange ihre Behörde existiere. Deswegen sollen die jeweiligen griechischen Behörden aufgelöst werden. Besonders der griechische Justizminister war sich am Mittwochabend nicht sicher, ob dieses Vorgehen juristisch wasserdicht sei. Der Ministerrat will morgen Abend noch einmal zusammenkommen. Die Verkleinerung des großen griechischen Staatsapparates ist eine der Bedingungen der internationalen Geldgeber für die neue Hilfszahlung in Höhe von 8 Milliarden Euro. Die Vertreter der Troika sind gerade in Athen, um zu überprüfen, ob die Sparzusagen der griechischen Regierung auch umgesetzt werden.
Während die Troika also in Athen ihrer Arbeit nachgeht, wird im Rest Europas darüber diskutiert, wie es mittelfristig weitergehen soll. Der Bundestag hat ja vorgestern der Ausweitung des Euro-Rettungsschirms zugestimmt. Gleiches soll in anderen Staaten folgen. Dann aber, das ist schon jetzt klar, müssen die neuen Instrumente möglichst gut und effizient genutzt werden. Aber werden die Hilfsmaßnahmen reichen? Müssen sie unter Umständen weiter aufgestockt werden? Oder ist die Hilfsbereitschaft jetzt erschöpft? Hören Sie dazu den Kommentar von Wolfgang Landmesser.
Kaum hat der Bundestag den aufgestockten Euro-Rettungsschirm beschlossen, da posen sie schon wieder die selbsternannten Kämpfer für die deutsche Stabilitätskultur. Mit 211 Milliarden Euro und keinem Cent mehr dürfe Deutschland bürgen, fordern CSU-Chef Horst Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler unisono. Auch einen sogenannten Hebel, um mehr aus dem Fonds rauszuholen, lehnen sie pauschal ab. Mit solchen Statements heizen die Europopulisten die Debatte aber nur weiter an und lenken davon ab, um was es jetzt wirklich geht. Wenn alle Euro-Länder dem aufgerüsteten Fonds zugestimmt haben, müssen sie bei der Euro-Rettung endlich in die Offensive gehen und dessen neue Instrumente sinnvoll nutzen. Das Kernproblem der gemeinsamen Währung liegt in Griechenland. Die Eurozone darf das Land nicht länger dahindümpeln lassen mit seinem ungelösten Schuldenproblem. Es muss Schluss sein mit der ständigen Wiederauflage des Troika-Dramas. Die Experten von EU und Internationalem Währungsfonds stellen alle 3 Monate fest, dass alles nur noch schlimmer geworden ist. Stattdessen müssen die Euro-Länder den Neuanfang für Griechenland wagen. Dazu gehört vor allem ein radikaler Schuldenerlass, weil das Land seine immensen Verbindlichkeiten einfach nicht tragen kann. Das müsste verbunden sein mit einem klaren Fahrplan für die Reform des griechischen Staates und seiner Finanzen. Konsequent, aber nicht mit unrealistischen Zeitvorgaben. Denn bisher wurde von Griechenland zu viel in zu kurzer Zeit verlangt. Schluss also mit unglaubwürdigen Versprechen, das Land in Rekordzeit zu sanieren. Flankiert wäre das Ganze von einem europäischen Investitionsprogramm, das Griechenland für die Zukunft fit macht. Wenn in Griechenland der Reset-Knopf gedrückt wird, spielt der Euro-Rettungsfonds die Schlüsselrolle. Er würde griechische Banken auffangen, die infolge des Schuldenschnitts andernfalls pleite gehen würden. Er müsste Wackelländern wie Italien und Spanien zur Seite springen, denen die Finanzmärkte noch massiver zu Leibe rücken würden. Sicher, ob der neue Rahmen des sogenannten EFSF für diesen Kraftakt ausreichen würde, ist eine wichtige Frage. Nur sollte sie nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Damit das Krisenmanagement funktionieren kann, müssen die Details zunächst hinter verschlossenen Türen bleiben. In einem überzeugenden Umschuldungsplan für Griechenland wäre das Geld aus dem Rettungsfonds allemal besser investiert als für ein zweites, hoffnungsloses Kreditprogramm. Das Ganze kann aber nur funktionieren, wenn auch die anderen hochverschuldeten Clubmitglieder bei der Sanierung ihrer Finanzen ernst machen, allen voran Italien. Nur so können die Euro-Länder das Vertrauen zurückgewinnen, das sie eigentlich bereits komplett verspielt haben. Wenn sie das nicht schaffen, ist auch der größte Rettungsfonds nicht genug.
Ein Kommentar von Wolfgang Landmesser im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Nach der Abgeordnetenhauswahl in Berlin vor 2 Wochen schien alles ziemlich klar zu sein. Klaus Wowereit wird wohl regierender Bürgermeister bleiben. Und auch wenn die CDU ihre Bereitschaft zu einer Koalition deutlich signalisierte, schien doch absehbar zu sein, dass es politisch eher auf eine rot-grüne Koalition hinauslaufen würde. Aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Das Detail heißt in diesem Fall A100, die Verlängerung der Stadtautobahn. Und es ist überhaupt kein Detail, sagen die Grünen. Sie sind gegen dieses Verkehrsprojekt. Für sie ist das Thema eine Art Prinzipienfrage, die unter Umständen sogar eine Koalition verhindern könnte. Zum aktuellen Stand aus Berlin, Ute Schumacher.
Die Grünen wollen Rot-Grün in Berlin, aber sie wollen auch ihr Wahlversprechen halten. Im Wahlkampf hatten sie immer wieder betont, dass es von grüner Seite kein Ja zur Verlängerung der Stadtautobahn A100 geben wird. Weil die SPD die Autobahn aber sehr wohl verlängern will, musste ein Kompromiss her. Der lautet: Berlin versucht den Bund in Verhandlungen dazu zu bringen, die 420 Millionen Euro für die Verlängerung der Stadtautobahn für andere Verkehrsprojekte in der Stadt auszugeben. Soweit so gut. Das Problem ist die Antwort auf die Frage, was, wenn das nicht klappt? Die Grünen waren sich da gestern sehr einig. Ihr Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Volker Ratzmann.
Dieses Nein zur A100 ist mehr als ein bloßes Dagegen gegen 3,6 Kilometer Autobahn. Dieses Nein zur A100 ist ein Ja zu einer anderen, modernen Mobilität in Großstädten.
Eine Aussage, die dem Berliner SPD-Landeschef Michael Müller gar nicht gefällt.
Obwohl wir die A100 auch für verkehrspolitisch richtig halten, gehen wir den Weg der Grünen. Das ist unser Kompromiss. Der Kompromiss der Grünen muss doch dann aber darin liegen, wenn die Mittel nicht umgewidmet werden können, dann wird gebaut. Wo machen sonst die Grünen einen Kompromiss, wenn nicht da drin?
Müller will deshalb mit den Grünen am kommenden Dienstag noch einmal Sondierungsgespräche führen. Er erwartet, dass sich die Grünen in diesem Punkt bewegen. Danach sieht es allerdings nicht aus. Das klang beim Parteitag schon an. Die Grünen sehen sich hier noch dazu von der SPD nicht wie ein gleichberechtigter Partner behandelt. Die grüne Bezirksstadträtin Sibyl Klotz.
Man hört ja immer viel auf Augenhöhe. So, und ich sage euch, was die sozialdemokratische Interpretation von auf Augenhöhe ist. Der eine kniet, der andere sitzt.
Weil die Grünen nicht knien wollen, könnte es noch einmal ein langes, zähes Ringen in den Sondierungsgesprächen am Dienstag geben. Und am Ende ist nicht ausgeschlossen, dass Rot-Grün in Berlin doch keine Zukunft hat. Das macht der SPD-Landeschef Michael Müller unmissverständlich klar.
Es ist wirklich nichts, was wir wollen und anstreben, eine Koalition mit der CDU, weil das nicht einfach ist, natürlich auch bei vielen anderen inhaltlichen Punkten jenseits von Infrastrukturprojekten. Aber wir haben das vor der Wahl gesagt. Wir wissen nicht, wie das Wahlergebnis wird. Es kann sein, dass man auch zusammenarbeiten muss.
Direkt äußert sich die CDU nicht dazu, ob sie das Angebot zu Koalitionsverhandlungen annehmen würde. Aus Unionskreisen verlautet aber, dass man selbstverständlich für diese Gespräche bereitstünde.
Auch zu einer zweiten Landtagswahl gab es heute eine Art Nachlese bei den Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Die hatten diesmal endlich den Sprung ins Landesparlament in Schwerin geschafft, aber eine etablierte Partei sind sie im ländlich geprägten Nordosten der Republik noch lange nicht. Heute trafen sich die Landesgrünen zu einem Parteitag in Stralsund. Von dort berichtet Stefan Ludmann.
Die Freude über den Wahlsieg scheint verflogen. Von großer Euphorie ist bei den Bündnisgrünen nicht viel zu spüren. Die Mühen der Ebene haben begonnen. Die Landesgrünen sind so sehr mit dem Aufbau der neuen Landtagsfraktion und der Verbindung zur Partei beschäftigt, dass die Bundesvorsitzende Claudia Roth die Delegierten in Stralsund nochmal an den Erfolg erinnerte.
Ihr seid ja schon mitten im Geschäft, aber ich will schon nochmal drauf bestehen, dass ich heute zu euch gekommen bin, voller Freude, voller Feierlaune, voller Stolz, voller Anerkennung für das, was ihr alle zusammen geschafft habt.
In Stralsund geht es um wichtige Personalentscheidungen. Die Partei wählt eine neue Doppelspitze. Grund ist die Trennung von Amt und Mandat. Der neue Fraktionschef Jürgen Suhr gibt nach insgesamt 11 Jahren seinen Posten als Landesvorsitzender ab. Gleiches gilt für die Co-Vorsitzende Silke Gajek, die neue Landtagsvizepräsidentin wird. Die Partei stellt sich neu auf. Es geht darum, die Verbindung zwischen Fraktion und Landesverband zu halten. Hier ist viel von Vernetzung auch der Kreisverbände die Rede. Die Grünen sind in allen 6 neuen Kreistagen in Fraktionsstärke vertreten. Und die Bündnisgrünen wollen, dass ihr Erfolg keine Eintagsfliege bleibt. Sie wollen künftig im gesamten Land präsent sein, so Fraktionschef Jürgen Suhr.
Und wir wollen dann mit Angeboten, mit Büros, möglicherweise mit mobilen Ansätzen, da sind wir mitten in der Diskussion, ausdrücklich auch in die Fläche gehen.
Die Basis beäugt bereits das Verhalten der 7 Mitglieder der Landtagsfraktion. Es gibt einen Antrag, dass die Abgeordneten keine sogenannten Funktionszulagen bekommen, also Extrageld zum Beispiel für den parlamentarischen Geschäftsführer, den Vize-Fraktionschef oder Ausschussvorsitzende. Andere Fraktionen würden das machen, die Grünen sollten das nicht tun, meinen Teile der Basis.
Und inzwischen ist die neue Doppelspitze der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern schon gewählt. Kerstin Felkner und Andreas Katz sind die neuen Landesvorsitzenden. Dabei konnte sich Katz am Abend gegen 2 Gegenkandidaten durchsetzen. So viel aus Stralsund. In den Richtlinien der Flugbereitschaft der Bundeswehr heißt es, Minister dürften diese benutzen, aber nur, Zitat, wenn der Zweck der Reise bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder von Kraftfahrzeugen nicht erreicht werden kann oder wenn andere zwingende Amtsgeschäfte ohne Benutzung des Luftfahrzeugs der Flugbereitschaft nicht erledigt werden können. Das klingt eindeutig. Trotzdem kommt es immer wieder zu Diskussionen über eine, sagen wir mal, ziemlich großzügige Nutzung dieser Luftfahrzeuge durch unser politisches Spitzenpersonal. Im Mittelpunkt seit heute Bundesbildungsministerin Annette Schavan, die sich von der Flugbereitschaft nach Rom fliegen ließ. Arne Meyer beschreibt den Fall.
Gleich 2 Ministerien widersprechen heute der Darstellung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, und zwar vehement. Der berichtet in seinem neuen Heft, Bundesbildungsministerin Annette Schavan habe dem Steuerzahler Ausgaben in Höhe von 150.000 Euro beschert, weil sie mit der Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums nach Rom geflogen sei, erst um an der Generalaudienz des Papstes teilnehmen zu können. Im Anschluss daran hatte Schavan Benedikt XVI. Noch zu einem kurzen persönlichen Gespräch getroffen. An den betreffenden Tagen hätten mehrere Linienverbindungen von Berlin nach Rom zur Verfügung gestanden, merkt der Spiegel weiter an. Ein Sprecher des Bundesbildungsministeriums machte klar, es habe sich bei der Reise Schawans vom 29. bis zum 31. März in Rom um einen Arbeitsbesuch gehandelt. In diesem Rahmen hat Annette Schavan nach Darstellung des Sprechers nicht nur den Papst, sondern zahlreiche weitere Gespräche auf Ministerebene und mit hochrangigen Vertretern aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur geführt. Das Ministerium betonte weiter, für solche dienstlichen Reisen dürfen Bundesminister unter bestimmten Bedingungen die Flugbereitschaft nutzen. Die Bedingungen waren in diesem Fall erfüllt, da die Termine mit Linienflügen nicht erreichbar gewesen wären, betonte der Sprecher weiter. Auch das Bundesverteidigungsministerium widersprach dem Bericht, vor allem was die darin genannten Kosten angeht. Die reguläre Beförderung von Politikern mit der Flugbereitschaft kostet deutlich weniger. Gleichzeitig betonte er, dass die Prüfung, ob ein Minister die Voraussetzung für die Nutzung einer Regierungsmaschine erfüllt, in der Verantwortung des beantragenden Ressorts liegt. Mit anderen Worten, das Bundesverteidigungsministerium schaut dann, ob zu dem angemeldeten Termin noch ein Flugzeug zur Verfügung steht. Schavan selbst hat sich zu dem Thema heute nicht geäußert. Sie ist im Ausland auf Japanreise, und zwar bis zum 4. Oktober. Dorthin ist sie allerdings nach Darstellung ihres Sprechers Linie geflogen.
Es gibt seit heute eine neue Karte für die entsprechenden Fächer in den deutschen Geldbeuteln und Briefkasten, die elektronische Gesundheitskarte. Die werde die medizinische Versorgung besser und kostengünstiger machen, sagen Vertreter der Krankenkassen. Und auch der Datenschutzbeauftragte Schaar, der bei vergleichbaren Projekten häufig Bedenken anmeldet, ist im Prinzip einverstanden. Ein paar Fragezeichen bleiben dennoch, Jörn Strehler-Pohl berichtet.
Der einzige sichtbare Unterschied zwischen der alten Karte und der neuen elektronischen Gesundheitskarte: sie trägt ein Foto vom Versicherten. Technisch gesehen trennen beide Karten aber Welten. Denn die neue kann beispielsweise alle wichtigen Notfalldaten des Versicherten speichern. Langfristig soll sie der Schlüssel zu einer elektronischen Patientenakte werden. Der Vorteil aus Sicht der Befürworter: Doppeluntersuchungen werden vermieden. Ärzte haben einen besseren Überblick über die Krankengeschichte ihres Patienten. Zahlreiche Sicherungsmechanismen sollen einen Missbrauch verhindern. Die Hamburger Verbraucherzentrale bleibt trotzdem skeptisch. Wie sicher sind die hochsensiblen Patientendaten wirklich? Wer ist Nutznießer des Projektes, der Patient oder die Industrie? Und warum wird mit der Speicherung von Notfalldaten geworben? Schließlich braucht man erst einmal ein elektronisches Lesegerät, um an sie heranzukommen. Fazit der Verbraucherzentrale: alle neuen Zusatzfunktionen der Karte sind freiwillig. Jeder Versicherte sollte sich deshalb genau informieren, bevor er sie freischalten lässt.
In Nordrhein-Westfalen, wo man ja ohnehin gern feiert, gibt es in diesen Tagen wirklich allen Anlass dazu. Nicht nur, dass das Bundesland in diesem Jahr turnusmäßig die Feiern zum Tag der Deutschen Einheit ausrichtet, des Weiteren feiert sich das Land gewissermaßen auch selbst. Nordrhein-Westfalen wird 65 Jahre alt. Da gehen manche in den Ruhestand und andere drehen erst richtig auf. Hunderttausende jedenfalls werden zu dem dreitägigen Feiermarathon erwartet. Die Ministerpräsidentin des Landes, Hannelore Kraft, hat heute die Feierlichkeiten auf dem Bonner Markt eröffnet. Von dort berichtet Wolfgang Zimmer.
Ein Bummel durch 4 Kilometer Partymeile, tanzen vor 10 verschiedenen Bühnen in der Bonner Innenstadt, informieren an einem der Stände der einzelnen Bundesländer. Das Deutschlandfest und der Nordrhein-Westfalen-Tag in Bonn haben für jeden etwas zu bieten. Die beiden Gastgeber, Bonns Oberbürgermeister Jürgen Nimsch und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, trafen bei der offiziellen Eröffnung auf dem Bonner Marktplatz auf ein ausgelassenes Publikum. Schon Stunden vorher haben Jazz- und Popmusiker, Chöre und klassische Ensembles auf allen Plätzen der Stadt den musikalischen Rahmen für das große Fest geliefert. Dann am Nachmittag die offizielle Eröffnung durch die amtierende Bundesratspräsidentin Hannelore Kraft.
Das ist der Startschuss für eine Besonderheit: das Deutschlandfest gemeinsam mit dem Nordrhein-Westfalen-Tag. Uns allen wünsche ich ein ganz fantastisches Wochenende. Viel Spaß, viel Vergnügen, viel Information. Ein goldenes Oktoberwochenende, an das sich am Ende hoffentlich viele Menschen sehr positiv erinnern werden. Schön, dass wir diesen Tag heute eröffnen können. Vielen Dank.
Im Lauf des Nachmittags hat sich die Festmeile mit Zehntausenden Besuchern gefüllt. Sie werden von sämtlichen Bundesländern mit Informationen gefüttert und erleben, wie zum Beispiel Handwerker in den verschiedenen Regionen Deutschlands arbeiten. Auf der Blaulichtmeile lassen sich Hilfsorganisationen und Katastrophenschützer bei der Arbeit zuschauen. Und auf dem Marktplatz zeigten Schülerensembles wie diese Jazz-Kombo, dass auch 15-Jährige schon professionell musizieren können. Musik, tolles Spätsommerwetter und ein Programm, das kaum Wünsche offen lässt, sollen bis Montag, dem Tag der Deutschen Einheit, bis zu 500.000 Besucher nach Bonn locken. Heute Abend erleben Sie auf den 10 Bühnen in der Bonner Innenstadt abwechslungsreiche Musikshows, vom lateinamerikanischen Showtanz bis zur Big Band der Bundeswehr. Morgen und übermorgen lädt dann der Bundespräsident zum großen Kinder- und Familienfest in den Park der Villa Hammerschmidt ein. Am Montag wird in einem Festakt im alten Plenarsaal des Bundestages im Bonner Regierungsviertel der Tag der Deutschen Einheit gewürdigt.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 10 Tage liegt jetzt der Mord am früheren afghanischen Präsidenten Rabbani zurück. Er hatte zuletzt eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen mit den Taliban gespielt. Jetzt behaupten die afghanischen Sicherheitskräfte, sie hätten Erkenntnisse darüber, wer hinter dem Mord steckt und wo er geplant wurde. Sabina Mattei mit den Einzelheiten.
Afghanische Ermittler deuteten schon kurz nach dem Anschlag auf Burhanuddin Rabbani ins Nachbarland: in Pakistan seien die Drahtzieher des Attentats auf den Mann zu suchen, den die Regierung Karzai mit der Anbahnung von Gesprächen mit den Taliban beauftragt hatte. Nun hat der Verdacht sich erhärtet. Nach Erkenntnissen des afghanischen Geheimdienstes sei der Anschlag in der Nähe der pakistanischen Stadt Quetta vorbereitet worden, sagte ein Sprecher jetzt. Der pakistanischen Botschaft in Kabul seien entsprechende Beweise vorgelegt worden. Quetta ist Sitz der Taliban-Führung um Mullah Omar. Dort bereiten die Extremisten Angriffe auf Ziele in Afghanistan vor. Mindestens mit Billigung, wahrscheinlich mit aktiver Unterstützung von Pakistans Militär und Geheimdienst. Die Versuche zur Gesprächsanbahnung mit den Taliban waren unter Rabbani nie weit gediehen. Afghanistans Regierung hat die Hoffnung auf ernsthafte Verhandlungen jetzt offiziell aufgegeben. Und Präsident Karzai erklärte, sein Land strebe die strategische Allianz mit Pakistans Erzfeind Indien an. Das dürfte Pakistan kaum dazu bewegen, die Unterstützung für Terrorgruppen einzustellen und von der Destabilisierung Afghanistans abzulassen.
Die Christen in der Türkei haben einen schweren Stand. Sie sind eine sehr kleine Minderheit und sie gehören selbst noch ganz unterschiedlichen Konfessionen an, von der orthodoxen über die armenische Kirche bis zu den sogenannten assyrischen Christen. Immerhin, seit heute sitzt im Parlament in Ankara wieder ein Christ, zum ersten Mal seit 50 Jahren. Er war auf einer kurdischen Wahlliste gewählt worden, die zunächst wegen eines politischen Streits das Parlament boykottierte, jetzt aber doch einzieht. Ulrich Pick porträtiert Erol Dara und die religiöse Minderheit, der er angehört.
Ganz tief im türkischen Südosten der Türkei, an der Grenze zu Syrien, liegt der Tur Abdin. Ein Mittelgebirge, das seine christlichen Bewohner Berg der Knechte Gottes nennen. Der Landstrich war über Jahrhunderte hin das Kernland der syrisch-orthodoxen Kirche. Heute leben hier gerade noch 3000 Christen. Einer von ihnen ist Erol Dora. Der 47-jährige Rechtsanwalt wurde mit Unterstützung der Kurdenpartei BDP als unabhängiger Kandidat ins Parlament nach Ankara gewählt. Als erster Christ seit fast einem halben Jahrhundert. Entsprechend betont der Vater von drei Kindern, der neben Türkisch und Kurdisch auch Aramäisch, Englisch und Armenisch spricht.
Meine Kandidatur und Wahl hat Aufsehen erregt unter den Assyrern hier in Mardin und in Midyat, aber auch im Ausland, überall dort, wo Assyrer leben. Es hat sehr positive Reaktionen gegeben.
Assyrer ist eine andere Bezeichnung für die Mitglieder der syrisch-orthodoxen Kirche, von denen in der gesamten Türkei noch 8.000 bis 9.000 leben, die meisten davon in Istanbul. Sie gehören zu den einheimischen Christen, ebenso wie die rund 3.000 Griechen und die 60.000 Armenier. Im Gegensatz allerdings zur griechisch-orthodoxen und armenisch-apostolischen Kirche, denen gegenüber die türkische Regierung in den vergangenen Monaten gewisse Zugeständnisse gemacht hat, bläst der syrisch-orthodoxen Kirche nach wie vor ein steifer Wind ins Gesicht. Gerade deshalb, sagt Erol Dora, mit Blick auf seine künftige Arbeit im türkischen Parlament:
All unsere Probleme habe ich bei verschiedenen Anlässen immer wieder zu Wort gebracht. Jetzt aber durch meine Wahl hoffe ich, sie noch lauter zu Wort bringen zu können.
Ulrich Pick berichtete. Eine ungewöhnliche Kunstaktion erwartet heute die Menschen in Paris. Die Nuit Blanche, die weiße Nacht, in der die ganze Stadt gleichsam ins Künstlerische getaucht wird. Nicht zum ersten Mal, aber diesmal mit einem ganz besonderen Programm. Um noch rasch hinzufahren, ist es zu spät, aber einige Eindrücke vorab bietet Daniela Karls.
Lilafarbener Regen, der zu musikalischen Klängen von Purple Rain in einem kleinen Hinterhof im Marais niedergeht, japanische DJs im Centre Pompidou und Videoinstallationen in 68 Plexiglaswürfeln im jüdischen Museum. Das sind nur einige der Kunstaktionen, die nur in dieser einen schlaflosen Nacht in Paris zu erleben sind. Eine der künstlerischen Direktoren der Nuit Blanche, Alexia Fabre, erklärt.
La beauté, la poésie de Nuit Blanche, c'est son côté éphémère.
Das Besondere, das Poetische bei der Nuit Blanche, ist die Einzigartigkeit. Die ganze Veranstaltung dauert nur eine Nacht lang. Es gibt also nur diese einzige Möglichkeit, die Kunstwerke zu sehen. Diese Vergänglichkeit ist so etwas wie der rote Faden, der sich durch die Kunstwerke zieht. Diese Vergänglichkeit und dass die Nacht zum Tage gemacht wird, haben einen besonderen Zauber für die Pariser. Anlässlich der Nuit Blanche fahren einige Metrolinien extra die ganze Nacht durch. In den vergangenen Jahren waren jeweils rund 1,5 Millionen Nachtschwärmer unterwegs, um neue Orte und moderne Kunst in Paris zu entdecken. Künstler aus aller Welt gestalten extra diese künstlerischen Eintagsfliegen. Franck Lamy, der zweite künstlerische Direktor, zu der Auswahl der Stationen auf den insgesamt 4 Rundgängen dieser Nuit Blanche.
Chaque lieu est investi avec des œuvres d'art contemporain.
Die moderne Kunst soll auch immer mit den Orten, an denen sie gezeigt wird, korrespondieren mit der Geschichte oder der Architektur. Das ist eine Verbindung zwischen unserem kulturellen Erbe und moderner Kunst. Für die Besucher sind all die Veranstaltungen kostenlos. Sie können zu Fuß von Kunstaktion zu Kunstaktion flanieren. Die Stadt Paris lässt sich diese schlaflose Nacht aber einiges kosten. 1,2 Millionen Euro pro Jahr. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich die Nuit Blanche dafür zur festen Größe im Kulturkalender der französischen Hauptstadt gemausert und ist zum Exportschlager geworden. Städte in der ganzen Welt, von Italien über Japan bis hin nach Palästina, organisieren mittlerweile ihre eigenen Nuit Blanche.
Aus Paris, Daniela Karls. Und damit zum Sport im Echo des Tages, unter anderem mit den heutigen Spielen der Fußball-Bundesliga und mit Peter Stein.
Ja, das war heute richtiger Sommerfußball an diesem 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. 15 Tore gab es in den fünf Nachmittagspartien. Lediglich das Spiel von Spitzenreiter Bayern München bei Hoffenheim endete torlos 0:0. Die Beine der Bayern waren ein wenig schwer, befand Torwart Manuel Neuer.
Ja, das ist klar. Wir sind alles Menschen. Wir haben unter der Woche jetzt ein Spiel gehabt gegen einen schwierigen Gegner. Und da haben wir klasse Fußball gezeigt und immer wieder seine Leistung zu zeigen. Das haben wir auch in der Vergangenheit getan, aber heute war es ein bisschen schwierig.
Aber die Bayern schafften wieder mal ein 0:0. Seit 658 Bundesliga-Minuten ist Manuel Neuer nun ohne Gegentor. Länger schafften das bisher nur Oliver Kahn und Timo Hildebrand. Aber auch sonst können die Bayern wohl ganz zufrieden mit diesem einen Punkt in Hoffenheim sein. Denn der Verfolger aus Gladbach ließ Federn und kassierte beim SC Freiburg seine zweite Saisonniederlage. Das 0:1 ärgerte Gladbach-Coach Lucien Favre.
Wir haben nicht schlecht gespielt. Und ja, unglücklich verloren, kann ich sagen, weil wir haben 7-8 klare Torschance und Freiburg hat nicht viel Torschance gehabt. Ja, und zu langsam gespielt einfach. Ja, zu viel Ballverlust gehabt, unnötige Ballverlust, weil es war ein technisches Problem, müssen wir klar sagen.
Deutlich mehr war in den übrigen Spielen los. Bayer Leverkusen konnte den Rückenwind aus der Champions League mitnehmen und holte nach zuletzt 2 Niederlagen wieder einen Sieg. 3:1 hieß es am Ende gegen den VfL Wolfsburg. Marc Eschweiler fasst das Spiel zusammen.
Zur Pause führte Leverkusen bereits mit 1:0 durch einen Treffer von Castro in der Anfangsphase. Die Wolfsburger schwach in der Offensive, nur mit einer Tormöglichkeit. Aber die landete in der 59. Minute im Netz. Mandzukic köpfte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Leverkusen aber nur kurzzeitig geschockt. Derdiok mit einem Traumtor, einem Fallrückzieher in der 65. Minute, brachte seine Mannschaft wieder auf die Siegerstraße. Den Endstand zum 3:1 markierte Stefan Kießling dann kurz vor dem Ende. Leverkusen war von Beginn an die bessere, die engagiertere Mannschaft. Der VfL Wolfsburg enttäuschte auf der ganzen Linie und kassierte die 4. Auswärtsniederlage in Folge.
In richtiger Torlaune war heute auch der deutsche Meister. Borussia Dortmund fegte den Aufsteiger aus Augsburg mit 4:0 aus dem eigenen Stadion. Doch BVB-Coach Jürgen Klopp wollte diesen Sieg nicht überbewerten.
Wir haben sicher schon spektakulärere Spiele gemacht in diesem Stadion, aber gewinnen 4:0. Gut für die Tabelle, gut fürs Selbstvertrauen. Soweit ich weiß, hat sich keiner verletzt. Also fallen mir heute keine negativen Dinge ein.
Im 5. Nachmittagsspiel trennten sich Nürnberg und Mainz 3:3. Im Abendspiel stehen sich derzeit Hertha BSC Berlin und der 1. FC Köln gegenüber. Nach knapp einer halben Stunde führt Berlin mit 2:0. Morgen spielt dann noch Hannover gegen Bremen und Hamburg empfängt Schalke. Damit gehen wir in die zweite Liga und auch dort gab es heute in den Samstagspartien richtig viele Tore. Der FC St. Pauli gewann in Cottbus mit 4:1 und ist damit weiterhin punktgleich mit Tabellenführer Eintracht Frankfurt. Im Aufwärtstrend befindet sich der VfL Bochum. Beim FC Ingolstadt lagen die Bochumer zur Pause 1:3 hinten, drehten aber im zweiten Durchgang die Partie und gewannen am Ende mit 5:3. Bei der Volleyball-Europameisterschaft der Damen in Belgrad steht die deutsche Mannschaft im Finale. Im Halbfinale besiegte das Team um Angelina Grün Titelverteidiger Italien glatt in 3 Sätzen. Raimo Hinsdorf hat dieses Spiel gesehen.
Wieder gab es in Belgrad einen klaren Sieg für die Truppe von Giovanni Guidetti. Im EM-Halbfinale bezwangen die Frauen des Deutschen Volleyballverbandes den Titelverteidiger Italien mit 3:0. Damit hat die deutsche Auswahl nicht nur EM-Silber sicher, sondern löste mit dem Finaleinzug auch das Ticket für den World Cup in Japan im November, wo die ersten drei Tickets für die Olympischen Spiele in London vergeben werden. 2x25:22 und im dritten Durchgang ein 25:17, das die Satzresultate für die überlegenen deutschen Frauen. Der Finalgegner wird zwischen Serbien und der Türkei ausgespielt.
Und das Finale findet dann morgen statt.
Soweit der Sport mit Peter Stein. Und soweit auch für heute das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.